Wenn es nicht klappt, lass uns als Freunde auseinandergehen. Wenn ich die Pfingstpredigt lese, also ich werde aufhören, sobald ich den Erich sehe, das ist klar. Wenn ich die Pfingststelle hier lese aus Apostelgeschichte 2, da kommt mir so in den Sinn, was waren das für Leute, die der Herr da gerufen hat? Ich bin sicher, wir hätten fast niemanden von denen ausgewählt. Und ich möchte kurz mal so ein paar Beispiele bringen. In der Bibel, da werden die Völker dieser Erde oftmals mit einem Meer verglichen, mit dem Völkermeer. Und das ist wirklich ein schönes Bild, wenn man so am Meer steht, das Ufer ist nie ruhig. Also das Wasser ist nie ruhig am Ufer, das plätschert ständig Tag und Nacht. Es gibt keine Ruhe. Immer wieder kommen die Wellen an den Strand. Und genauso ist es auch mit der Völkerwelt. Die Welt ist so was Unruhiges. Guckt mal im Fernsehen die Nachrichten. Ihr werdet lesen von Mord, Zerstörung, Krieg. Ihr werdet hören von so vielen schlimmen Dingen. Die Völker sind total unruhig. Und jetzt gibt es so eine Unruhe auch im geistlichen Bereich. Es geht nämlich um die Rettung von Menschen. Und da ist wirklich auch eine große, große Unruhe. Gott hat die trennende Wand zerschlagen, die ihn von uns trennte, und hat seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und nun wirkt der Herr Jesus in dieser Welt und sucht Menschen, die er retten kann. Und dabei geht es oft ganz anders zu, als man sich das so denkt. Wenn wir das Pfingstwunder lesen aus Apostelgeschichte 2, und vielleicht lese ich mal da einige Verse, da heißt es, als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort versammelt. Da kam plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurde alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. Und ich habe mir gesagt, was waren das für Leute, die der Herr Jesus hier ausgesucht hat? Wenn Sie in Deutschen fragen, typische Deutsche, was halten Sie von Jesus? Viele haben keine Ahnung, viele sagen, er war ein Religionsstifter. Von etwa 100 Deutschen sagen 95, er war ein Religionsstifter. Das ist eigentlich total falsch. Denn wenn Jesus ein Religionsstifter gewesen wäre, dann hätte er sich vermutlich religiöse Leute ausgesucht und nicht manche, wo ich denke, das waren die Falschen. Ich habe früher noch in Erinnerung im Kindergottesdienst, dass die Leute, die man Zöllner nannte, Spitzbube waren. Und ich habe dann später nachgelesen, auch warum. Und zwar, die haben diese Zollstation gekauft zum Festpreis. Der römische Staat hat gesagt, Jahrespreis für die Zollstation, ich sage jetzt mal eine Zahl, 20.000 Euro. Alles, was darüber war, ging in eigene Säckel. Und so haben die betrogen und gelogen ohne Ende. Und so einen Zöllner hat der Herr Jesus ausgesucht. Wir würden sagen, gewissenlose Leute. Betrüger, Verräter am eigenen Volk, sie arbeiten mit der Besatzungsmacht zusammen. Gewissenlose Leute, richtige Halsabschneider. Also wenn der Herr Jesus solche Leute ruft, dann will er keine Religion stiften, dann sind es die Falschen. Und wir lesen die erste Stelle in Matthäus 9, Vers 9. Lese uns die mal vor. 9, Vers 9. Als Jesus von dort wegging, sah er einen Mann am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sagte zu ihm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm nach. Pastor Busch erzählte einmal in seiner Predigt, dass ein Mann zu ihm kam und sagte, Herr Pfarrer, Sie dürfen in Ihren Predigten nicht die Leute einfach mit Sünde anreden. Unter solch einem Wort kann ein Mensch von heute sich nichts mehr vorstellen. Das macht man einfach nicht. Sünde. Pastor Busch sagte, Jesus sucht so lange, bis er einen Menschen findet, der sich unter diesem Wort sehr gut was vorstellen kann, nämlich sich selbst. So lange sucht er Jesus. Welche Leute sucht der Herr Jesus? Und das ist mein erster Punkt in dieser Kurzandacht, sage ich mal. Es gibt diese Geschichte in der Bibel in Jericho. Da geht der Herr Jesus durch ein Spalier von Menschen. Und er schaut dem einen ins Gesicht und das eine Gesicht sagt ihm, ich tue recht und scheue niemand. Und der Herr Jesus geht weiter. Da steht ein anderer und Jesus sieht ihm ins Gesicht und sein Gesicht sagt, ich suche meinen Gott in der Natur. Und Jesus geht weiter. Und dann kommt er zum Nächsten und er sagt, ich tue meine Pflicht. Und Jesus geht weiter. Auf einmal bleibt er stehen, er hat einen Mann auf einem Baum entdeckt und sein Gesicht sagt, ich halte es nicht mehr aus mit meinen Fehlern, mit meinen Sünden. Und dann sagt er Jesus dieses Wort, Zachäus, steig eilends herunter, denn ich muss heute bei dir einkehren. Übrigens, der Zachäus war ein Kollege von dem Matthäus. Beide waren so Zöllner. Der Herr Jesus sucht heute auch noch Leute, nämlich Sünder. Und auf diese Leute kam damals der Heilige Geist. Auf einer Jugendfreizeit erzählte einmal ein Mitarbeiter, im letzten Sommerlager kam eines Tages ein Junge, von dem ich das nie erwartet hätte. Er kam zu mir und sagte ganz verzweifelt Folgendes. Ich halte das nicht mehr aus mit meinen Sünden. Hilf mir. Ich denke, wenn jemand so weit ist, dass er sagt, ich halte das nicht mehr aus mit meinen Sünden, hilf mir, dann merken wir, wie ernst es ist. Der Betreuer sagte, wie froh war ich, dass ich eine Botschaft für ihn hatte, von dem Jesus der Sünder sucht. Und das ist noch heute. Jesus sucht Sünder und will sie erretten. Der Herr hat einmal von dem guten Hirten gesprochen, der ein Schaf verloren hat. Er lässt die 99 Schafe alleine zurück und sucht das eine. Und genauso lässt der Herr Jesus die selbstgerechten Leute zurück und findet den Zachäus, den Kollege von Matthäus. Und es waren alles die schlechtesten Leute für einen Religionsstifter. Und dann gibt der Herr einen ganz seltsamen Ratschlag. Und das ist der zweite Punkt. Wenn man sich das so einmal vorstellt, da sitzt dieser Matthäus an seiner Zollbude, der Herr Jesus kommt vorbei und sagt, folge mir nach. Viele der frommen Leute hätten Folgendes gesagt. Dieser Matthäus, das ist ein ganz hoffnungsloser Fall. Da ist alles umsonst. Hopfen und Malz verloren. Interessant ist, Jesus macht kein Wort des Vorwurfs. Er weiß genau, dass ein Sünder unglücklich ist. Er weiß genau, dass das Gewissen eine blutende Wunde ist. Und er weiß, dass die Wunde nicht geheilt werden, wenn man Nein schlägt. Also Jesus schilt nicht mit dem Zöllner, er gibt keine Ermahnung, er macht aber etwas anderes. Er zeigt dem Matthäus den Weg zum Glauben oder den Weg aus der Grube. Er sagt nur dieses eine Wort, folge mir nach. Und ich denke, der Matthäus hat es gut verstanden. Sonst nichts. Folge mir nach. Menschen, die begriffen haben, dass sie verloren sind, dass sie die Hölle zugehen, denen braucht man das nicht zweimal sagen. Die wissen, der Herr Jesus ist der Retter. Die wissen das. Sonst niemand. Gute Ratschläge, gute Gedanken sind richtig, nicht falsch, aber die kommen nicht zum Herzen. Jesus will uns die Sünden vergeben und er will uns von den Mächten befreien. Von diesen Mächten, die uns das Leben schwer machen. Also ein ganz seltsamer Ratschlag. Folge mir nach. Er hätte einiges sagen können. Hör mal zu, Matthäus. Das machst du, das machst du, das machst du. Ändere erst mal dein Leben, bevor du zu Gott kommst. Macht er nicht. Der dritte und letzte Punkt. Der Herr Jesus kümmert sich um die Menschen. Ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich aus dem Zollhäuschen geworden? Wenn der jetzt plötzlich so weggeht, der Matthäus, da liegen die Rechnungsbücher offen, vielleicht noch das Kleingeld. Wer macht die Vertretung? Was wird daraus, wenn dieser Zollbeamte weggeht? Das ganze römische Zollsystem bricht zusammen. Und der Herr Jesus ist darüber vollkommen unbekümmert. Vielleicht kommt einer auf die Idee und sagt, also die Geschäftsordnung muss eingehalten werden, du kannst nicht so einfach deinen Arbeitsplatz kündigen, 3 Monate Kündigungszeit. Und der Herr Jesus sieht das Ganze, aber wisst ihr was? Er sieht die Seele des Menschen und die braucht Hilfe. Und die sind wichtiger als dieses Einnehmen des Geldes. Der Mensch ist unwahrscheinlich wichtig für den Herrn Jesus. Wir haben heute Kriege um Dinge wie Öl, Bodenschätze, Ländereien und Machtpositionen. Und der Mensch, der bleibt dann auf der Strecke. Die Dinge haben Besitz von uns ergriffen, habe ich mal aufgeschrieben. Und die Menschen gehen zugrunde. Und wir müssen aufpassen als Christen, dass wir nicht ins selbe Fahrwasser kommen. Der Jesus, dem geht es um Menschen. Und er weiß ganz genau, der Mensch ist nur geholfen, wenn sie Kinder Gottes werden, wenn sie sich bekehren. Und damit meine ich ganz genau seelsorgerliches Gespräch unter 4 Augen und dann, was macht dir Not? Welche Sünde macht dir zu schaffen? Und dann sagst du, diese Sünde, wo du schon bekannt hast, aber hast keine Friede darüber bekommen. Und dann beten wir zusammen und bringen es zum Herrn Jesus, unter das Blut Jesus. Und dann wird die Sünde getilgt. Jesus stirbt für uns am Kreuz, um uns zu Gottes Kinder zu machen. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn wir diese Geschichte auf uns anwenden und stellen die Frage, was würdest du machen, wenn der Herr Jesus dir sagt, folge mir nach? Ich muss erst noch meinen Vater beerdigen, hat er eine gesagt. Das bedeutet nicht, dass er eine Beerdigung hat, sondern das bedeutet, dass er so lange zu Hause ist, wie sein Vater lebt. Das war eigentlich das Hauptproblem dabei. Ich denke, es wäre schön, wenn du so machen würdest wie Zachäus. Er stand auf und folgte Jesus nach. Was hält uns ab, Jesus gehorsam nachzufolgen? Nix. Angst, was werden die Leute denken? An dieser Stelle erzähle ich mal eine kleine Geschichte. Ich hatte eine Arbeitskollegin, die hat ganz bewusst zugehört und hat es auch ernst genommen. Sie hat also nicht gelacht darüber, über das Evangelium. Ich habe ihr das genau erklärt. Aber sie sagte, ich kann nicht. Sag ich, erkläre, warum nicht? Und die Antwort, die war hammerhart. Sie sagte Folgendes zu mir, wenn ich Christ werde, dann werde ich beim Essen beten. Stell dir mal vor, was sagt mein Mann, wenn ich morgens beim Frühstück die Hände falte und bete. Der lacht mich doch aus. Und das war der Grund, dass sie nicht den Weg gegangen ist. Beten wir beim Essen, haben wir den Mut, macht es. Prüft euch mal selbst, was sagen wir dem Herrn, wenn er zu uns kommt und fragt uns, folge mir nach. Und ich denke, der Matthäus macht es richtig. Er stand auf und folgte ihm nach. Amen.